Diese Woche, irgendwann so mitten in der Woche, hat mir ein Wort getroffen, aber sehr direkt. Und dann sind meine Gedanken weitergelaufen, natürlich, wie es immer so Geschichte bei mir, wo Gott mir angesprochen hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Gott zu lieben. Und mir ist auch gleich im Hintergrund eingefallen, wie oft es zum Thema geworden ist, auch wenn wir zusammengekommen sind zum Bibelstudium. Diese erste Liebe, die Liebe zu Gott zu haben. Und ich möchte aus dem 1. Korinther anfangs einmal lesen. 1. Korinther 10, 32, wo Paulus schreibt, erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. So wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Paulus schreibt hier, er lebt sich nicht selbst zu gefallen. Er sucht nicht, was mir dient, sondern er sucht, was anderen dient, damit sie gerettet werden. Sicher, wer sich nicht selbst wertachtet, sich nicht pflegt und kümmert, der kann auch anderen Menschen nicht helfen. Aber deutlich wird hier auch das göttliche Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot der Nächstenliebe ist kein Aufruf zum Egoismus. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gehört, gerade im Bereich der Lebensberatung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und dann wird der Nächste ausgeblendet und dann geht es nur mehr darum, wie du dir selbst schön tun kannst, damit es dir gut geht. Weil wenn es dir gut geht und jeder das so macht, dann geht es ja allen gut. Ne? Aber das ist es nicht. Was hier gemeint ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was hier gemeint ist, ist, dass ich Sorge um das eigene Wohlergehen, Seelenheil und Recht auch meinem Nächsten um seinetwillen zukommen lasse. Dass so wichtig es ist, dass mir gut geht, so wichtig soll es auch sein, dass es dem Nächsten gut geht. So wichtig wie es mir ist, Recht zu haben, und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich kenne das schon in meinem Leben, wie es manchmal juckt. Wenn ich überzeugt bin, ich habe Recht und die anderen stimmen mir nicht zu, was mir da alles einfällt, es ihnen doch klar zu machen, wer Recht hat. Aber auch dem anderen zu seinem Recht zu helfen. Dass es nicht nur um mein Recht, sondern auch um seines geht. Das ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was dich juckt, kümmere dich auch darum, dass es dem anderen gut geht, wenn ihn was juckt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist, dass ich ihn als Schwester oder Bruder annehme und zu ihrem Recht kommen lasse. Und der Apostel Paulus schreibt das an die Christen in der Stadt Korinth. Ich tue, was nicht mir, sondern vielen dient, damit sie gerettet werden. Und das ist die Ausrichtung, auf die es ankommt. Was ich auch tue, es soll dazu dienen, dass andere Menschen gerettet werden. Die Prüfmarke für mein Verhalten trägt mein Leben dazu bei, dass andere Menschen ihr Leben positiv verändern können. Und dass andere Menschen die rettende Begegnung mit dem Gott, den ich liebe und schätze, dass sie diese Begegnung finden können. Das ist eins von den Erzeugnissen von einem Freund, das hat mich schon berührt, wie er gesagt hat, ich habe zu Jesus gefunden, weil ich gesehen habe, wie du mit ihm umgehst. Die Art und Weise, wie du über ihn redest und wie du mit ihm redest, war für mich eine Hilfe. Und es ist diese Beziehung zum Herrn, die das absolut Wichtigste überhaupt im Leben ist. Markus 12, 28. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn. Okay, dieser ihn, das ist immer Jesus. Er fragte Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von all deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus, die Liebe zu Gott ist das höchste Gebot. Und wie der Schriftgelehrte hier im Markus-Evangelium richtig bemerkt hat, ist die Liebe und der Dank mehr als das Gesetz. Wichtiger als alle vorgeschriebenen Opfer. Die Liebe zu Gott ist das absolut Höchste. Und darum antwortet Jesus ihm auch, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wenn ich das ins Deutsche übersetzen darf. Du bist nicht fern von Gottes Wirken in deinem Leben. Wir beten es ja im Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also nicht fern vom Reich Gottes zu sein, bedeutet nicht fern von Gottes Wirken im eigenen Leben zu sein. Liebe ich Gott, weil er mich mir in Christus Jesus vergeben und mich angenommen hat? Ich denke, alles, was wir tun, soll aus der Liebe zu Gott geschehen. Alles, was ihr tut in Wort und Tat, das tut zur Ehre Gottes, ist ja ein Vers, der gerne verwendet wird, dann so als Nachsatz bei E-Mails und bei Briefen. Aber es sollte eigentlich die Überschrift sein in unserem Leben. Weil ich Gott liebe, tue ich Dinge. Weil ich Gott liebe, bin ich heute vorn. Ich bin überrascht. Jetzt bin ich ein Pensionist. Ist unglaublich, die Wochen vergehen noch schneller als früher. Vielleicht damals habe ich gehofft, dass bald Wochenende ist und dann hat es sich zart. Aber jetzt als Pensionist merke ich, wir sitzen daheim und dann, was, schon wieder Samstag, wo ist die Woche hin? Eine Woche geht so schnell nach der anderen, man kommt richtig in Stress. Aber dann horche ich rein in mein Herz und Jesus wohnt in meinem Herzen. Und weil er mich angenommen hat, zu mir reingekommen ist, in mein Leben, aus dieser Liebe zu ihm dann, wird das Leben dann wieder voller Blumen, schönen Sonnenuntergänge. Zurzeit sind es nicht so viele die Aufgänge, weil die sind schon so sehr früh. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Im ersten Johannesbrief lesen wir das im vierten Kapitel, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Nicht existieren, sondern leben, aktiv leben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Auch hier sehen wir immer wieder von Johannes. Die Basis ist immer Gottes Liebe zu uns und unsere Antwort darauf. Die Art der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Diese Art der Liebe macht es erst möglich, demütig zu sein. Diese Art der Liebe, dass er uns zuerst geliebt und angenommen hat. Wenn uns das klar ist, dass wir uns seine Liebe nicht verdient haben, sondern er zuerst uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, als wir noch nichts gecheckt haben. Diese Art der Liebe macht es möglich, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst. Gottes Liebe zu erkennen, macht es möglich, demütig zu sein. Und eins sage ich euch, die Liebe zu Gott ist nur mit Demut möglich. Denn Gott widersteht dem Stolzen. Nur in Demut können wir Gott lieben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wer Gott liebt, weil er von Gott geliebt ist und weil er in Christus angenommen ist, der lebt auch, wie es Gott gefällt. Und dann möchte ich noch einen Satz dranhängen. Wer Gott liebt, der ist auch eine Freude für Gott. Er, der so viel gegeben hat, uns täglich beschenkt, reich beschenkt. Wir können ihm Freude bereiten. Denn der Herr, dein Gott, der Allmächtige, freut sich über dir wie an einem Festtag. Sephania 3,17, ein wunderbarer Vers. Gott freut sich über dir wie an einem Festtag. Und Johannes sagt, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Weil Gott ist die Liebe. Die Welt ist im Irrtum, wenn sie sagt, die Liebe ist Gott. C.S. Lewis hat gesagt, wenn die Liebe zu Gott wird, dann ist es ein Götze, dem wir dienen. Ein Dämon, der uns zerstört. Aber Gott ist die Liebe. Man kann das nicht umdrehen. Nicht das Handeln, nicht das Gefühl, nicht die Zuwendung ist Gott. Sondern Gott ist Gott und sein Wesen ist Liebe. Er gibt, er entscheidet. Und er hat sich entschieden für uns und er geht mit uns, egal ob wir gehorsam sind oder nicht. Wenn ich denke, wie oft das Volk ihn verlassen hat, in Götzendienst verfallen ist, widerspenstig war, gegen Gottes Willen gehandelt hat, dann immer wieder kommt er mit dem Angebot. Und wenn sie Buße tun, er nimmt sie immer wieder zurück. Gott ist der Gott der Liebe, der sie entschieden hat für uns Menschen. Er ist menschenfreundlich. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Geschwister. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Geschwister lassen. Ja, da wird es jetzt kompliziert. Ich finde es, also das ist so ergreifend. Wir haben die Liebe erkannt, weil er sein Leben für uns gelassen hat. Und dann hängt Johannes noch, und wir sollen auch das Leben für die Geschwister lassen. Das ist dann die Frucht von Gottes Liebe in unserem Leben. Wenn Gott in unserem Leben ist, dann ist unser Leben auch für ihn und seine Kinder da. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten oder mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Also ich habe schon öfters einmal eine schlechte Meinung von mir gehabt. Aber damit konnte ich mein Herz wieder beruhigen. In Demut Gottes Liebe wahrnehmen. Gottes Liebe ist größer. Ihr Lieben, wenn unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Heute in der Begrüßung, was Eva gesagt hat, über die Stille und das ist so ein Bild aufgetaucht von mir, wie du gesagt hast, dass Gott uns auf Dinge aufmerksam macht, uns lehrt, mit viel Geduld und langsam. Und dann habe ich so in meinen Gedanken so ein Canyon, eine Klamm gesehen. Wie viele Jahre das Wasser einfach nur durchgeht. Es läuft und läuft und läuft. Und irgendwann einmal sind wir beeindruckt von der Schlucht, die da entstanden ist, von den Wasserfällen, die entstanden sind. Mit viel Geduld, Jahrhunderte, Jahrtausende läuft da das Wasser dahin. Und wenn Gottes Geist das lebendige Wasser durch unser Leben laufen darf, dann wird es auch uns und die Landschaft unseres Herzens umgestalten. Und er tut das nicht von heute auf morgen. Manche Sachen schon, aber also wenn da so ein Gewitter ist, dann sehen wir schon, dass sich manchmal deutlich was in der Natur verändert. Aber das, was die Landschaft und die Ländereien nachhaltig verändert und gestaltet, das ist das konstante, gleichmäßige Wirken des Wassers im Leben der Landschaft. Oder das Wasser, das lebendige Wasser von Jesus, das mein Leben durchfließt und nicht umgestaltet. Ich bin manchmal frustriert mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er hat Aufträge, er hat einen Willen und ich denke, kannst du nicht einmal deutlich reden? So, vielleicht mit einem Zettel am Nachkastel oder deutlich. Das ist eine Stimme höher. Warum muss man immer nur ahnen? Und aber mir ist eins klar geworden, da denke ich an Jesaja, glaube ich, ist es, und auch an Mose, die gerne mal ein deutliches Wort zwischendurch auch gehabt hätten und dass er im Säuseln, in der Stille ist. Und mir ist dann klar geworden, wie oft möchte ich, dass Gott sich meinem Leben anpasst, dem Leben dieser Welt. So viel Medien, so viel Information, so viel Tempo. Aber Gott spricht in der Stille. Geh in dein Kämmerlein, wo kein Geräusch ist. Geh in die Stille. Seitdem ich Christ bin, kenne ich den Ausdruck stille Zeit. Stille Zeit mit Gott zu haben. runterzubremsen auf die Geschwindigkeit Gottes. Danke für das Wort heute. Es ist nicht, dass Gott hat so viel Zeit. Also die Tausende von Jahren, die ihm zur Verfügung stehen, er hat keinen Stress, dass er nicht ankommt. Er ist ja schon da. In diese Ruhe zu kommen, vor Gott, mit Gott. Ich habe gelernt und verstanden, ich soll mein Lebensgeschwindigkeit, mein Leben an ihn anpassen. Und es wäre so schön, dass er sein Reden an mich anpasst. Aber er ruft mich in die Stille. Er ruft mich in die Beziehung mit sich. Er ruft mich in der Liebesbeziehung, Zeit mit ihm zu verbringen, in Ruhe, im Frieden, wo auch die Freude ist. Dort, wo ich die Geduld lerne. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, weil er uns das Gebot gegeben hat. Jesus sagt, ihr liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er war einfach da für uns. Was bedeutet es, ein gläubiger Christ zu sein? Ich würde niemanden absprechen, dass er Christ ist, wenn er an Christus glaubt, wenn er sich, egal wie auch immer, bekehrt hat, theologisch, nach seinem Erkenntnis, nach der Wahrheit, die er festhaltet. Aber was bedeutet es, ein gläubiger Christ zu sein? Das Schwierige daran ist die Definition des Wortes gläubig. Das Wort gläubig bedeutet auf Deutsch zuversichtlich, vertrauend und treu. Und ein gläubiger Christ ist ein Jünger Jesus, der dem Vater vertraut, weil er sich geliebt weiß. Das ist die Voraussetzung zum Heilwerden. Ein gläubiger Christ, das ist einer, der dem Vater vertraut, weil er sich geliebt weiß. Und in dieser Gewissheit heraus kann ich mein Leben gestalten und bauen, kann ich mein Leben zum Frieden finden. Römer 8, 38, da schreibt ja Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also was für ein Wort. Gibt's irgendwas, was uns von der Liebe Gottes trennen kann? Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin gewiss, sagt Paulus. Das heißt, wir haben erkannt, es ist darin offenbar, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Er ist die Quelle des Lebens. So einfach, schreibt Johannes. Ich liebe Johannes sowieso in seiner Ausdrucksform, weil er bringt alles so einfach auf den Punkt. Ein alter Mann, keine Schnörkel mehr, er redet einfach gerade raus, worum es geht. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Oder drittes Kapitel 14 im 1. Johannesbrief. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Geschwister. Wir wissen, schreibt Johannes hier, dass wir eine Veränderung durchgemacht haben und durchmachen. Wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Wer diese Veränderung, diese Geburt, wie diese Veränderung und diese Geburt kommt, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das war ein großes Problem für mich. So wie ich Christus kennengelernt habe, war am Anfang natürlich der Maßstab. So ist es. Und ich habe dann kaum mehr glauben können, dass Leute Christen sind, die es nicht auf die gleiche Art erfahren und erlebt haben. Ich habe dann lernen dürfen, dass da Menschen sind, die ganz anders Christus, denen ganz anders Christus begegnet ist. Die einen anderen Zugang haben, ein anderes Wesen haben. Aber die Wertschätzung darf nicht verloren gehen. Ich bin einer, der gern Blitz und Donner hat. Ich liebe es, an einem Balkon zu stehen beim Gewitter oder auch im Wald, wenn es draußen richtig Wetter, suche ich mir einen schönen hohen Baum, der schützt mich dann vor dem Regen. Andere, die mögen das nicht. Ich liebe dieses gewaltige Auftreten in der Natur. Das ist ein Zeichen von Gottes Allmacht. Andere lieben die Stille, das Sanfte, das Schöne. Wir alle sind verschieden. Aber eins haben wir gemeinsam, wir sind von Gott geliebt. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, weil er dich liebt. Er ist die Quelle des Lebens. Eine Sache ist bei jedem Kind Gottes dasselbe. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben oft so Phasen gehabt, wo uns das bewusst worden ist, haben wir darum gebetet, dass der Herr Sündenerkenntnis schenkt. Die großen Erweckungen in Amerika mit zum Beispiel Finney, das Erste, was die Menschen getroffen hat, war Sündenerkenntnis. Der Kerkermeister, wo Paulus und Silas gesessen sind, das Erste, was er erkannt hat, Sündenerkenntnis. Erste, was Petrus erkannt hat, wie Jesus beim Fischfang, Lukas 5, ne? Weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sündenerkenntnis. Das Zweite, Demut. Also wie mir klar geworden ist, dass ich der Heiligkeit Gottes nicht entspreche, dass ich in seiner heiligen Gegenwart nicht aushalte, habe ich um seine Barmherzigkeit gefleht. Ich sage, Jesus, Jesus, sei barmherzig, hilf mir, rette mich. Und das Dritte, wohin Gott uns führt, nach Sündenerkenntnis, durch die Demut, durfte ich hinfinden zur Geborgenheit in der Liebe und Barmherzigkeit des Vaters. Ich habe zu Gott gerufen, vergib mir, sei barmherzig, hilf mir aus meiner Not. Und plötzlich ist ein Friede eingezogen in meinem Herzen. Geborgenheit in der Liebe und Barmherzigkeit des Vaters. Ein neuer Mensch ist entstanden. Genauso wie ein Schmetterling aus der Puppe rauskommt, seine Flügel entfaltet und eine neue Pracht sichtbar wird. Bei einem Wesen, das vorher nur eine Raupe war. Ein neuer Mensch entsteht genauso wie ein Schmetterling aus der Puppe. Entdecken der geistlichen Not, entdecken der natürlichen Schwäche und Begrenzung, das haben wir ja gehabt beim Bibelstudium in Matthäus 5. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Also wenn ich meine eigene Armut wahrnehme, das ist der Anfang zum Reichtum. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Verinnerlichen des Evangeliums im Vertrauen auf Jesus Christus, Buße und Heiligung, gefolgt von Ausdauer im Werk der Heiligung und natürlich in der Liebe zu Gott. Und Johannes schreibt, wir sollen nicht lieben mit großen Sprüchen, wir sollen nicht lieben nicht nur mit Worten, sondern die wahre Liebe zeigt sich in der Tat und in der Wahrheit. Echt leben, authentisch leben, bereit zu sein, auf Vorteile zu versichern, Nachteile hinzunehmen. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Bei unserem Text heute haben wir ja gehabt, den Schriftgelehrten, das höchste Gebot ist das, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von all deinen Kräften. Und darauf baut dann erst das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein Gebot ist größer als diese. Lieber Vater, möchte ich dir so danken, dass du Jesus gesandt hast, als ich noch nicht deine Wege gegangen bin. Du hast Jesus gesandt schon lang, bevor ich nach dir gefragt habe. Er ist am Kreuz gestorben, als ich noch Feind war. Und gelebt und gehandelt habe, wie es dir überhaupt nicht gefällt. Da hast du mich schon geliebt. Du hast angeklopft. Du hast mir zugerufen. Und du bist so gerne reingekommen in mein Leben, als ich die Tür aufgemacht habe. Danke, lieber Vater, für deine Liebe. Und erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, den Geist der Liebe. Erfüll mich mit diesem Geist, Vater, dass die Liebe zu dir auch lebendig wird und zum Ausdruck kommt. Für andere Menschen und zu deiner Freude. Danke, Vater. Amen.